das mir aufgetragen worden ist. Ich will es mal etwas umformulieren. Ich nenne das Thema Gott. Wer bin ich? Wären wir nicht hier auf der Kurzbibelschule, wären wir irgendwo draußen in unserer Gesellschaft, in einer Schule, sonst wo, würde Gott weggelassen sein. Die Frage würde nur lauten, wer bin ich? Wenn ich jetzt einen Zettel austeilen würde und sagen, schreibt bitte in 2 Minuten das Wichtigste, was ihr meint, aufgeschrieben werden müsste, auf, wer bin ich? Ich würde fast garantieren, dass 90% von uns den wichtigsten Satz, der jetzt ganz leicht ist, weil er inspiriert wird, angeregt wird durch die Wand, vergessen würden. Wollen wir es mal probieren? Jetzt mit dieser Anregung? Was würde einer der ersten Sätze sein, den ich sagen würde, wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Wie? Dankeschön. Frage, wenn das Blatt nicht da wäre, hättest du die gleiche Antwort gegeben? Siehst du? Wahrscheinlich wären wir irgendwo bei uns gestartet. Und jetzt überlegt einmal, Otto Normalverbraucher, aus dessen Gruppe wir ja auch kommen. Wir würden, wenn wir zu Hause wären, jetzt mit denen zusammen im Geschäft oder irgendwo sein, zusammenarbeiten. Otto Normalverbraucher denkt nicht darüber nach, wo er herkommt, denkt wenig darüber nach, wo er hingeht. Und ein Mensch, der nicht weiß, wo er herkommt und wo er hingeht, steckt in der sogenannten Sinnkrise. Der sieht keinen Sinn für sein Leben. Nur wer eingespannt ist in das Woher und Wohin, der kann sinnvoll leben. Und die Sinnkrise, der Unsinn des Lebens, alle diese Antworten, die wir bekommen, wenn wir Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen, haben damit zu tun, dass der Mensch nicht weiß, wo er herkommt. Die Evolution ist die tiefste Ursache der Sinnkrise unserer Zeit. Die Identitätskrise, das heißt ja auf den verschiedenen Altersstufen nur anders, die Existenzkrise gilt ganz besonders, wenn man mal 45 überschritten hat. Und das ist keine leichte Phase. Wenn ihr Verwandte habt, die so 45, 50, 55 sind und einen wackeligen Sessel in ihrem Berufsleben haben, dann werdet ihr etwas erleben von der Existenzsorge. Ich nenne es die Existenzkrise. Warum? Wenn diese Menschen keine klare Antwort haben, woher komme ich und wohin gehe ich, was soll dann der heutige Tag? Und wir sitzen hier, der Kurzbibelschule, wir machen es ganz einfach. Wir schauen auf, Gott, wer bin ich? Und was heißt die erste Antwort? Ich habe dich geschaffen. Und sobald wir sagen, ich bin ein von Gott geschaffenes Wesen, dann fängt ein Gedankenprozess an, in Gang gesetzt zu werden, der uns für diesen Tag Sinn gibt. Was ist zum Beispiel einer der Gedanken, der sofort in mein Leben hineinkommt, wenn ich sage, Gott hat mich geschaffen? Sofort setzt der Gedanke, dann muss Gott doch was voran. Der hat ja nicht einfach per Zufall mich geschaffen. Und schon fangen die Gedanken an zu kreisen, ja Gott, was ist dann dein Plan mit mir? Können wir sehen, sobald ich die Antwort gebe, Gott hat mich geschaffen, fängt an, ein Prozess abzurollen in meinem Leben, der mich tatsächlich dahin bringt, wo mein Leben heute Sinn hat. Und deshalb soll unser erstes Thema heißen, und das lege ich jetzt nur hier jeweils auf die Folie, meine Herkunft. Das heißt, das Riesenüberthema, Gott, wer bin ich, hat jetzt einen ersten Untertitel, meine Herkunft. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Das Material erlaubt mir, wenigstens 40 oder 50 Stunden zu halten. Was ich austeile, die werde ich nicht halten. Ich habe meine 16. Aber ich steige mal ein. Ich habe mal eine Reihe von Themen zusammengefasst, von denen ich meine, sie könnten für uns wichtig sein. Meine Herkunft. Ich hoffe, dass wir heute noch ein zweites schaffen. Meine Bestimmung. Meine Herkunft, meine Bestimmung. Mein Maßstab, mein Ich, mein Körper, mein Verderben, meine Sünde, meine Fehler, mein Zustand, meine Zukunft und so weiter. Fragen, je nachdem, wie ihr mitarbeitet. Wenn ihr nicht mitarbeitet, dann kommen wir nicht voran. Eine Lokomotive mit so vielen Schlafwagen hinten dran, das ist zu mühsam. Aber je mehr Lokomotiven hier sitzen, desto besser geht es voran. Also es liegt in eurer Hand, wie viel wir in diesen Tagen schaffen. Ich bin bereit zu starten, hoffentlich ihr auch. Erste Überschrift heißt also meine Herkunft. So, hier habe ich das, was ich suchte. Und zu dieser Überschrift noch einmal die Zusammenfassung des eben Gehörten oder Gesagten. Wir gehen jetzt nicht zur Psychologie, die sich ja in besonderer Weise mit der Frage, wer bin ich, beschäftigt. Wir gehen nicht zu den Soziologen, wir gehen auch nicht zu den Politikern. Wir fragen nicht horizontal, wer bin ich? Die haben nämlich die gleiche Frage. Warum soll ich dann bei denen fragen, die auch Fragen haben? Dann gehe ich doch zu dem, der Antworten hat. Wir fragen auch nicht unser eigenes Herz. Und darf ich sagen, das ist eines der Probleme, die wir heute als Christen mit uns herumtragen, dass wir so oft bei uns stehen bleiben. Wir schauen in uns hinein und versuchen Antworten zu finden, anstatt dass wir zu Gott aufschauen. Das ist nicht mystisch. Zu Gott aufschauen heißt nicht Meditation, ich versenke mich nicht und bin so ein indischer Guru. Und höre jetzt irgend auf mysteriöse Weise göttliche Stimme. Irgendwann kommt das über mich. Wie kommt das über mich? Wir sind, Entschuldigung, auch nicht bei denen, die sich dann charismatisch nennen. Der Geist sagt mir das. Das ist eine gefährliche Sache. Überlegen wir einmal, was der für Instrumente benutzen soll, wenn es überhaupt dann der Geist Gottes ist. Nein. Gott zu fragen, ist ganz schlicht und einfach, dieses Buch zu öffnen. Da hat Gott sich geoffenbart. Das ist sein Wille. Vom ersten bis zum letzten Blatt. Ich kann Gott auf jeder Seite der Bibel begegnen. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, hat Gemeinschaft mit diesem Wort. Wer keine Gemeinschaft mit dem Wort hat, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Gott hat sich konkretisiert, für uns schriftlich mitgeteilt. Und darum heißt, Gott zu fragen, göttliche Offenbarung anzunehmen, die Bibel zu öffnen. Natürlich wissen wir, dass wir enorm wichtig sind. Haben wir das schon gemerkt? Wie furchtbar empfindlich, ich-süchtig, stolz wir sein können. Haben schon gemerkt, dass sich alles um uns dreht, mein kleines, dickes Ich in der Mitte, und alles dreht sich um mich, sogar Gott. Und Gott, das ist der große SB-Laden, in den ich einkaufen gehe. Ich habe eine Einkaufsliste, wie sich das gehört beim Einkaufen. Das fängt morgens im Gebet an. Also lieber Gott, heute hätte ich gerne das, 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 das. Segne mich, danke, tschüss. Gott ist unser SB-Laden. Wir bedienen uns bei ihm vermittels der Einkaufsliste. Wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, dann haben wir noch eine Bedarfsliste. Also lieber Gott, du weißt, ich habe noch eine Jugendstunde diese Woche und dann habe ich noch einen Besuch bei meinen ungläubigen Verwandten vor und da musst du mir natürlich alles geben, was ich tue. Haben wir richtig gehört? Wer hat zu wem gesagt, du musst mir alles geben, was ich brauche? Ist das der Gott der Bibel? Da sitzt ein stolzes, dickes Ich, genannt Mensch, im Zentrum und Gott darf Diener sein, Lakai sein, Sklave sein und darf alles tun, was ich ihm sage. Ach, da habe ich noch mehr Listen auf Lager. Also lieber Gott, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, dann komme ich noch mit all meinen Wünschen. Weißt du, ich möchte natürlich nicht alleine durchs Leben gehen. Da ist ein Partner, ich habe so meine Vorstellungen, nicht? Und da ist auch so meine Berufskarriere. Und dann, ich sage noch einmal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht am Sonntagmorgen mal, nee, da haben wir gar keinen. Da sind wir viel zu spät aufgestanden, weil wir auch mal schlafen müssen in der Woche. Dann kommt die Wunschliste. Einkaufsliste, Bedarfsliste, Wunschliste. Und Gott ist unser großer SB-Laden. Wir schieben den Wagen vor uns her. Und wenn wir an der Kasse vorbeigehen, danke, dass alles umsonst ist. Wir leben ja aus Gnade. Tschüss. Habe ich karikiert? Habe ich übertrieben? Gucken wir uns in unseren Gemeinden um. Schauen wir ehrlich in unser eigenes Leben hinein. Wenn das unser Verhältnis mit Gott ist, dann wird keine göttliche Offenbarung in uns stattfinden. Glauben wir bloß nicht, dass Gott sich je zum SB-Laden degradieren lässt. Der im Himmel sitzt, der lacht hier. Die Bibel macht ganz klar, Ehrfurcht vor Gott ist Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1,7. Ehrfurcht vor Gott ist Anfang der Weisheit. Psalm 110,11. Und derjenige, der in tiefer Ehrfurcht vor Gott tritt, der wird nicht sagen, Herr, ich. Und jetzt kommt die Litanei. Sondern der wird immer sagen, Herr, du. Achtet einmal, nehmt die Psalmen. Psalmen sind ja Gebete. Jetzt lest einmal Psalmen und studiert einmal, wie Menschen der Bibel, wie ein David gebetet hat. Nehmt die großen Gebete des Alten Testamentes. Ihr werdet kaum einen Gebetssatz finden, wo das Gebet eröffnet wird, Herr, ich. Wir werden nur Gebete finden. Herr, du, der du im Himmel bist, der du Schöpfer Himmels und der Erden bist, der du einen Plan mit meinem Leben hast, ich habe versagt. Ich sitze in einem jämmerlichen Loch. Wenn du jetzt nicht eingreifst, dann wird nichts mehr geschehen in meinem Leben. Ich bin am Ende. So beten, biblische Beten. Und wir sitzen auf dem Thron und erzählen dem Herrn, was er in unserem Leben alles tun soll. So funktioniert das nicht. Man nennt das, wie ich das hier angeschrieben habe, wir leben in einer anthropozentrisch, Anthropos der Mensch, Zentrum, in einer Zeit, in der der Mensch im Mittelpunkt ist. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Kollegen und Kolleginnen um uns her haben, die uns überhaupt nicht liegen. Wisst ihr, Menschen, die mit sich selbst beschäftigt sind, sind keine beliebten Partner. Das ist eines der Probleme in Ehen. Viele Ehekrisen sind nur deswegen da, das sind nicht die Fehler des anderen, die uns voneinander abhalten, sondern viele Probleme in einer Ehe treten nur deswegen auf, weil Partner für sich selber leben. Keiner lebt gerne mit einem Menschen, der für sich selber lebt. Wir wünschen uns alle Menschen, die auf uns eingehen. Ach so. Wisst ihr, wie man schnell Freunde hat? Beschäftige dich mit dem anderen. Du wirst einen ganzen Rattenschwanz von Freunden bekommen, wenn du dich anfängst, mit den anderen zu beschäftigen. Das ist der gesuchte Partner. Das ist der, mit dem man über alles reden kann. Das ist der, den man sich mitteilen kann. Das ist der, der sich um einen kümmert. Das ist der, mit dem man und so weiter. Und diese egozentrische oder anthropozentrische Zeit, in der wir leben, ist das größte Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Die Ellenbogengesellschaft. Ne? Jawohl, die Ellenbogengesellschaft. Ist das in der Welt genau das Gleiche? Jeder lebt doch nur für sich, guckt beim Straßenverkehr. Jeder guckt, dass er vorankommt. Die dumme, lahme Ente da vorne, komm, kannst meine Nummer von hinten lesen. Ich komm jetzt. Ja, so geht's doch. Und im Beruf? Wehe, wenn mir einer ans Leder geht. Und im Geistlichen meinen wir, weil wir jetzt Christen geworden sind, dass plötzlich unsere ganze Einstellung von alleine anders wird? Nein, ich muss mein neues Leben leben. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, ist einmal gefragt worden, William, gib die kürzeste Definition für einen guten Christen ab. Dann sagt er, für andere da sein. William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Für andere da sein. Nehm das Leben des Herrn Jesu. Zeigt mir eine Situation in seinem Erdenleben, wo er einmal sich selber gesucht hat. Christus hatte nicht Gefallen an sich selber. Keiner lebt sich selber, sagt der Römerbrief dort. Christus suchte nicht sich selbst, er suchte die anderen. Und so wollen wir in diesen Tagen vor dem Herrn diese Stellung einnehmen. Herr, du, Herr, du, Herr, du. Das ist eine Übung, das muss man einüben. So wie Kinder erzogen werden zu Hause, so muss der Vater im Himmel uns erziehen als seine Kinder. Und wir lassen uns gerne erziehen, wir steigen ein. Meine Herkunft. Vielleicht sollte ich es noch mit einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe in der letzten Zeit eine Reihe Anschaffungen machen müssen. Es ist ja manchmal so, wenn man keine Zeit hat, und für mich waren die letzten Jahre auch durch körperliche Nöte etwas knapp für den privaten Alltag, und da bleibt so manches zurück und dann staut sich das auf und dann kommt eben mal so ein ganzer Schub auf einmal. Und so habe ich also eine ganze Reihe Geräte bekommen in den letzten Zeiten in unser Haus hinein. Und da liegen ja immer so schöne Zettel in den Kartons. Und da steht ganz groß drüber, vor dem Auspacken Gebrauchsanweisung lesen. Oder vor dem Anschließen Gebrauchsanweisung. Der Hersteller des Gerätes möchte, dass ich Freude habe am Gerät. Und so gibt er mir eine Gebrauchsanweisung mit. Ein paar Jahre her habe ich was ganz Dummes gemacht. Ich kaufte auch ein Gerät und war natürlich viel zu gescheit, als noch eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Das kann ich bedienen ohne den Zettel. Und nach wenigen Tagen war das Gerät kaputt, ging nicht. Ich brachte es zurück, muss doch ein Fehler im Gerät sein. Dann kam die für mich demütigendste Frage, die man mir hätte stellen können. Der Werkstattmeister schaute mich an und sagte, Herr Weber, haben Sie die Gebrauchsanweisung gelesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nahmen? Ich habe mich verkriechen. Die Blamage. Ich war ehrlich, sagte, nein. Ich sagte, tut uns leid. Und dann zeigte er mir, fett gedruckt, als erster Satz, vor Inbetriebnahme des Gerätes ist. Ah, und das habe ich nicht gemacht, 75 Mark waren fällig. Eine teure Dummheit. Das war für mich eine Lektion. Das hat mir geholfen. Vor Inbetriebnahme des Gerätes, bevor du deine Beine in den Tag hineinstellst, nimm die Gebrauchsanweisung dessen, der dich geschaffen hat, und lies nach, was der Hersteller mit seinem Gerät vorhat. Das ist der Segen. Hier, das ist die Gebrauchsanweisung. Gott hat uns eine dicke Gebrauchsanweisung gegeben. Ganz egal, wo wir leben, wie alt wir sind, was wir tun, für alle Fälle des Lebens habe ich hier Wegweisung. Und so wollen wir das in diesen Tagen halten. Meine Herkunft. Fangen wir an mit dem Schöpfungsbericht. Die Schöpfung ist ein gewaltiges Geheimnis. Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Soll ich vielleicht was anderes sagen? Warum habe ich einen Garten zu Hause? Warum habe ich Obstbäume? Einmal zur Verpflegung. Ich brauche etwas. Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Er möchte etwas haben. Ich habe es heute Morgen gelesen unter dem Stichwort Frucht. Das könnte man vielfältig formulieren. Gott hat mich geschaffen, weil er etwas möchte von mir. Er möchte zu seinen Gunsten etwas bekommen. Darum hat er mich geschaffen. Darum habe ich den Garten angelegt. Ein zweites, der Garten ist nicht nur eine Lebensnotwendigkeit, sondern er ist auch ein Hobby. Ich liege an einer Straße, an der viele Spaziergänger vorbeigehen. Wenn ich den Garten anlege, muss ich immer daran denken, dass viele Leute dort vorbeigehen. Zweitens, ich kriege sehr viel Besuch. Da marschieren also viele Leute ums Haus herum. Ich möchte in meinem Garten ein Stück weit mich verwirklichen. Das meinte, was das Schöne ist, wenn die Leute kommen. Und jetzt, obwohl es noch Januar ist, aber die Tulpen, die gucken ja schon so weit drauf. Wenn dann diese Hunderte von Tulpen blinken. Ah, Herr Weber, sieht das aber schön aus in Ihrem Garten. Danke. Neulich sagte einer von unseren Nachbarn, wie machen Sie das bloß, dass Sie so viel Äpfel von Ihren kleinen Bäumchen pflücken? Tut gut. Dankeschön. Da ganz dicke Himbeeren gehabt im Garten. Und wenn dann so Hobbygärtner bei uns auf Freizeiten waren, passierte das öfters, dass die sagten, Herr Weber, sagen Sie mal, schmecken diese Dicken auch so gut wie die Kleinen? Probieren Sie doch. Sagen Sie mal, wie machen Sie das bloß? Da habe ich die immer ein bisschen gestochen. Ich sage, wissen Sie, je mehr Liebe die empfangen, desto größer werden sie. gehen wir zurück. Ein anderes Beispiel. Ein vierjähriger Junge zu Hause im Kinderzimmer hat eben mit Lego was Gewaltiges gebastelt. Papa kommt nach Hause. Was muss er? Die Kinder sind. Was will der Junge hören? So klar. Junge, das hast du gut gemacht. Da kommt der Achtjährige nach Hause, hat eine gute Note im Heft. Freudestrahlend, mit dem offenen Heft kommt er am Mittagstisch. Mama! Was will er hören? Und Lob. Wisst ihr, was Gott hören will, wenn er uns sieht? Im Epheserbrief im ersten Kapitel steht gleich dreimal. Wozu sind wir da? Wer zitiert den Satz? Dreimal steht er. Zu Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind ein Brief Christi. Wir sind ein Aushängeschild Gottes. Wenn die Welt wissen will, wer Gott ist, sind wir die einzige Türe dafür, durch die die Welt das erfahren kann. Die Welt liest diese Bibel nicht. Die einzige Bibel, die die Welt liest, sind wir. Den Christus der Bibel kennt die Welt doch nicht. Die Welt kennt doch nur den Christus der Christen. Was für eine Empfehlung für Gott bin ich? Haben wir jetzt das Bild vom Garten verstanden? Natürlich gucke ich schon mal, wenn ich gerade im Wohnzimmer am Fenster stehe, nicht nur die Landschaft an, ich gucke mal auf die Leute, die so vorbeispazieren. Wenn die dann so stehen bleiben und mit dem Finger auf irgendetwas in meinem Garten zeigen, sagen, was haben die jetzt gesehen? Was meinen die? Ach so, ach Mensch. Das scheint gut angekommen zu sein. wissen wir, dass Gott heute den ganzen Tag wartet, darauf wartet, dass sein Geschöpf, das er geschaffen hat, das hat er gemacht, um sich zu verherrlichen. Das hat er gemacht zu seiner Freude. Er wartet den ganzen Tag darauf, dass ich nach oben schaue und sage, danke Herr, zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Und plötzlich bekommt mein Leben einen Sinn. Plötzlich kommt Ermutigung in ein Leben hinein, das sonst entmutigt, niedergedrückt, dahin vegetiert. Römer 11, 36, von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Von ihm, ja, ich bin von ihm geschaffen. Durch ihn, ja, natürlich, sage danke Herr, dass du mir heute alles auf den Tisch gegeben hast, Frühstück und so weiter. Auch das ist so selbstverständlich, wir sagen gar nicht mehr danke. Aber von ihm, durch ihn, ja, und zu ihm. Haben wir dort schon aufgehört? Konnten wir heute Morgen ganz ehrlich im Herzen sagen, Herr Jesus, dies ist ein Tag, den du in mein Leben hineingelegt hast, um dich zu bleiben. Ich bin für dich da, hier bin ich, hier hast du mich. Das ist alles, was er erwartet. Wozu steht mein Auto in der Garage? Stellt euch mal vor, das fängt an rauszufahren von alleine. Ja, passiert ja ab und zu. Aber dann ist nicht das Auto schuld. Das Auto steht doch nur da, bereit, von mir gebraucht zu werden. Wozu bin ich da? Wozu hat Gott mich geschaffen? Hat Gott mir irgendeine Eigenständigkeit gegeben, zugelegt? Hat Gott gesagt, so, ich schaff dich jetzt und dann kannst du machen, was du willst? Nein. Gott hat nur ein Ziel. Mich heute da einzusetzen, wo er geplant hat, dass ich eingesetzt werden soll. Darf ich eines sagen? Es gibt keine größere Sinnerfüllung meines Lebens, als das begriffen zu haben. Die Probleme meines Alltages, die Umwelt, bleiben genau die gleichen. Dein Chef bleibt deswegen genau der gleiche. Die Arbeitsberge auf dem Schreibtisch sind genau die gleichen. Meine Fähigkeiten und Unfähigkeiten bleiben genau die gleichen. Aber ich habe eine Zielsetzung. Ich habe einen Sinn in meinem Leben. Ich weiß, wofür ich da bin. Und wir alle wissen, wenn wir an eine Arbeit gehen und ein Ziel haben, ist die Arbeit in viel kürzerer Zeit getan, als wenn wir kein Ziel haben. Und diese Ziellosigkeit, das ist etwas so traurig. Ich bin so traurig über so vielen Christen, aber ich brauche nur in mein eigenes Leben hineinzuschauen, wie schwer lerne ich an dieser Lektion. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Von ihm, durch ihn, zu ihm. Oder Kolosser 1, 16, die Stelle, die ich hier drauf habe. Alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen. Wollen wir diese Zuordnung heute mitnehmen? Ich denke nicht, dass das erste unser Problem ist, dass wir von Gott geschaffen sind. Ich denke, wir sitzen alle hier als solche, die aufrichtig sagen können, jawohl, ich glaube, dass ich von Gott geschaffen bin. Dann wollen wir den zweiten Schritt aber auch vollziehen. Und wir würden staunen, wie dieser Tag eine Veränderung bekommt, weil wir die Richtung unseres Lebens verändern. Von ihm komme ich und zu ihm bin ich da. Schlagen wir, oder ich lese es vor, Sie kennen es auch auswendig, 1. Mose 1, 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Weißt du, dass du Gott gewollt bist? Frag nicht deine Eltern. Weißt du, dass heute die meisten hier in Deutschland eine traurige Antwort von den Eltern bekämen? Einige, die ganz ehrlich sind, würden sagen, nee, die haben wir nicht gewollt. Das ist dazwischen gekommen. Deshalb sind wir auch verheiratet. War interessant, als unsere Tochter in der Schule war, 16, da kamen diese, naja,
sind ja nicht nur Mädchen, manchmal auch Jungen, aber kamen diese Mädchen auf eine Bieridee. Die standen zusammen in der Pause und kamen auf die Idee, lass uns mal ausrechnen, wann unsere Eltern geheiratet haben, wann wir geboren sind. Da dämmerte den einen oder anderen, unsere Tochter erzählte das zu Hause. Ey, was haben wir entdeckt? Ja, sag mal. Und dann sind die nach Hause gegangen und haben die Eltern gefragt, habt ihr nur wegen uns geheiratet, wegen ihr geheiratet? Und kriegen sie die Antwort, ja. Du warst unterwegs. Wir haben eine ganze Reihe, haben festgestellt, irgendwas stimmt nach dem Kalender nicht bei meinen Eltern und bei mir. Ein Kind von mir. Wir haben die Reihe. Weißt du, dass heute eine der schwierigsten Seelsorgen in der Bibelschule die ist, wenn ich 20, 25-jährige Leute vor mir habe, die nicht hätten geboren werden sollen. Ihr könnt euch wahrscheinlich kaum vorstellen, wenn ihr nie mit einem solchen Menschen zu tun gehabt habt, was das bedeutet. Das sind Menschen, denk an ein Mädchen jetzt, mit etwa 13 oder 14 kriegt ihre Mutti einen Wutanfall und schrie sie an. Du hättest ja nie geboren werden sollen, ich habe alles Mögliche versucht, aber bin am Leben geblieben. Von da an ging dieses Mädchen innerlich kaputt. Mit 19 war sie in der Bibelschule. Selbstmord war dauernd ihr Begleiter. Konnte vorkommen, dass ihre Zimmerkollegin mir anrief, nachts um 12, um 12:30 bei mir drüben in der Wohnung war, wir miteinander beteten, weil dieses Mädchen verschwunden ist. Keinen Zettel zurückgelassen, gar nichts. Sie und ich wussten, warum sie wieder in der Nacht umherirrt. Und dann habe ich mit ihr 1. Mose 1, 26 gelesen. Lasst uns Menschen machen. Ich habe ihr gesagt, weißt du, dass du Gott gewollt bist? Weißt du, dass Gott dich gewollt hat, weil er mit dir etwas vorhat? Darf ich euch sagen, dieses simple Gespräch hat das bewirkt, was keine Erziehung, kein Psychiater oder sonst was geschafft hätte. In diesem Mädchen ist ein Schalter umgelegt worden und in etwa 3-4 Jahren ist sie aufgeblüht, heute verheiratet, Mutter, Pastorenfrau. Ihr würdet sie nie wieder erkennen. Wenn ihr diese Person sehen würdet, ihr würdet keine Ahnung haben, wie kaputt diese Type in der Zeit war, als sie in der Bibelschule war. Nur durch den einen Satz, ich bin Gott gewollt. Jawohl, meine Eltern mögen mich nicht gewollt haben, aber Leben bleibt noch immer ein Wunder Gottes. Ich bin Gott gewollt. Gott hat mich gewollt. Und wenn du je Schwierigkeiten hast, bei den Spiegel schaust, vergiss die Vertikalen nicht. Horizontal kann ich verstehen. Meine Nase sehe, die gefällt mir nicht, da sind so viele andere, die sind schöner. Meine Haare gefallen. Soll ich anfangen? Ihr auch? Ihr kennt das. Naja, dann ist das ganze Brettchen voll mit Kosmetikhilfen und dann hilft man halt ein bisschen nach, da wo mein benachteiligt zu sein. Aber jeder von uns weiß, das ist ja nur verdrängt. Das ist nur verdrängt. Warum verdrängt? Warum kannst du nicht in den Spiegel schauen? Sag, ich gefalle mir gar nicht. Das darfst du sagen. Aber lieber Gott, ich weiß nicht, irgendwo, dir hat das gefallen, was mich so geschaffen. Danke. Und das befreit. Ich bin Gott gewollt. Denk an ein Mosaik. Ich habe zugeschaut. Zürich, ein Riesenfassade. Wurde ein wunderschönes Mosaik gebaut. Da unten am Boden lagen haufenweise diese kleinen Steinchen. Dann stand man davor und rätselte, ja, was wird er jetzt machen? Was soll das werden, was der unten anfing da zu bauen? Was soll das werden, wenn das fertig ist? Der Meister wusste ganz genau, für was, wann, wo jenes rote Steinchen hineinkommen wird. Zuschauer, wir, hatten keine Ahnung.
Wo soll die? Das passt doch farblich überhaupt nicht hin. Ja, zu dem, was hier da ist, passt es noch nicht. Warte ein bisschen. 2-3 Wochen später war das rote Steinchen an einem Platz und jeder hat bestaunt, was für ein Meister. Und so bist du, so bin ich, ein Steinchen in dem großen Mosaik Gottes. Er sieht das Mosaik fertig. Du siehst es nur im Werden. Du siehst es nur von Anfang an. Du kannst dir keinen Reim daraus machen. Du kannst dir nicht vorstellen, warum du heute hier sitzt. Und wenn wir einmal im Himmel sind, in der Ewigkeit sind, wirst du staunen, was Montag, der 16. Januar, in dem Plan Gottes bedeutet. Das sind Gedanken von ihm zu ihm. Gott gewollt. Gott geschaffen. Und Gott schuf den Menschen. Und es steht sogar in der Bibel, wie er nahm einen Erdenkloß und machte einen Menschen da. Gott schuf mich. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht das lange Kettenglied in der Evolutionslehre, Theorie. Nach Jahrmillionen kam dann die Krone der Schöpfung, der Mensch. Nein, ich bin von Gott gemacht. Ich bin von Gott fabriziert. Gott hat die Hände schmutzig gemacht im Leben, um mich zu machen. Das sind ganz, ganz wichtige Gedanken. Ich will euch eines sagen. Ihr könnt die dunkelsten Stunden eures Lebens erleben, wenn ihr in der dunkelsten Stunde eure Knie beugen könnt und sagen, lieber Gott, du hast mich gemacht und du hast mich gewollt. Hab dir die größte Hilfe und die beste Seelsorge, die ihr je bekommen könnt. Jetzt fängt nämlich das an, was wir ganz am Anfang der Stunde sagten. Jetzt fange ich an zu denken, ja lieber Gott, wenn du mich gemacht hast, dann hast du ja einen Plan. Ja, und jetzt denken wir an tausende von Christen, die heute nicht wissen, ob sie den Abend noch erleben. Gequält, gefoltert, am Verhungern, niemand weiß, wo sie sind, ganz Unbekannte, wie viele Hunderte von ihnen gibt es, in Kambodscha, Vietnam, Sudan, Äthiopien, Mittelamerika. Das sind nicht Menschen, die in der Zeitung erscheinen mit Namenlisten, Gefangenenlisten, Gefangener des Monats und so weiter. Das sind ganz unbekannte Menschen. Niemand kümmert sich um sie. Sie wissen, dass sich niemand um sie kümmert. Sie wissen auch, für sie ist alles vorbei. Wie können sie durch diesen Tag gehen und diesen Tag einen Sinn geben? Großer Gott, du hast befreit von mich. Großer Gott, du hast mich. Ist hier was eines der schönsten, der befreiendsten Gebete Tag für Tag in unserem Leben ist? Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, du bist mein Vater. Und damit sind meine Probleme in seiner großen Hand. Machen wir 5 Minuten Pause.